Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der Bund sah rot und schließt wohl doch schwarz ab. Negativzinsen helfen dabei.
Wir können eigentlich Schulden aufnehmen und verdienen dabei noch Geld.
Philipp Rohr von der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Tunesierinnen und Tunesier sehen schwarz für ihr Land. Islamisierung und wirtschaftliche Not nehmen zu. Dann Undurchsichtiges aus dem deutschen Feuilleton. Und wie sieht eine moderne Droge aus, die ihre Abhängigen sogar noch stolz macht?
And it's like crack. It's so aesthetically appealing and fun to use, so I got one.
Das iPhone. Es sei so anziehend wie Crack. In unserer Serie über Smartphones geht es heute um den Very Big Apple. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Jahr für Jahr prophezeit der Bundesrat rote Zahlen für die Bundeskasse. Doch dann kommt alles besser und die Zahlen sind doch schwarz. Das dürfte dieses Jahr nicht anders sein. Das Finanzdepartement hat seine Schätzung veröffentlicht. Es erwartet statt der Anfang Jahr vorausgesagten schwarzen Null einen Gewinn. Dominik Meyer.
1,5 Milliarden Franken Gewinn erwarten die eidgenössischen Kassenwarte nun. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Bund weniger Geld ausgibt als geplant. Schuld an den guten Nachrichten sind aber auch die Schulden. Jahr für Jahr muss der Bund weniger Schuldzinsen berappen. Die Zinssätze sind im freien Fall. Und das spare Geld, sagt Philipp Rohr von der Finanzverwaltung.
Die Schulden kosten deutlich weniger und im kurzfristigen Bereich ist es zurzeit sogar so, dass wir Negativzinsen haben, sprich wir können eigentlich Schulden aufnehmen und verdienen dabei noch Geld.
Anleger zahlen einen Negativzins, im Gegenzug erhalten sie Sicherheit. Der Bund verdiente so in den letzten 12 Monaten 40 Millionen Franken. Das ist nicht viel bei einem Budget von über 60 Milliarden. Warum eigentlich macht der Bund nicht absichtlich Schulden, um daran zu verdienen?
Wir sind weder eine Bank noch ein Hedgefonds, der ein großes Risiko eingehen soll. Es ist nicht so, dass wir jetzt im kurzfristigen Bereich möglichst viele Gelder aufnehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren, sondern wir versuchen, diese tiefen Zinsen längerfristig anzubinden.
Zum Beispiel mit 20- oder 30-jährigen Anleihen zu Tiefzinsen, sagt Philipp Rohr von der Finanzverwaltung. Die Schweiz profitiert von den tiefen Zinsen und damit von einem Symptom der Eurokrise. Nun also hat der Bund seine Finanzprognosen für dieses Jahr nach oben korrigiert. Das geschah immer wieder in den letzten Jahren. Der Bundesrat budgetierte regelmäßig zu pessimistisch. Meistens unterschätzte er das Wirtschaftswachstum. Für die kommenden Jahre ist der Bundesrat wiederum pessimistisch. Er warnt vor neuen Ausgaben, zum Beispiel für den Atomausstieg. Und er warnt vor tieferen Einnahmen, zum Beispiel wegen Steuersenkungen, die das Parlament diskutiert. Ende Jahr will der Bundesrat deshalb ein Sparprogramm auflegen, trotz aktueller Überschüsse.
Im Bundeshaus gab auch die Landwirtschaft heute zu reden und um sie geht es dann nach den Nachrichten mit Konrad Muschk.
Der Bundesrat ist uneinig über die Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative. Er hat an seiner heutigen Sitzung keinen Entscheid über den Zeitpunkt der Inkrafttretung gefällt. Es geht um den Baustopp in Gemeinden, in denen der Zweitwohnungsanteil über 20% liegt. Laut Bundesratssprecher Simonazzi ist es immer noch möglich, dass eine solche Verordnung am 1. September in Kraft tritt. Der Bundesrat werde seinen Entscheid nach der nächsten oder übernächsten Sitzung mitteilen. Beschlossen hat der Bundesrat dagegen schärfere Verhaltensregeln für Bundesangestellte. Sie sind eine direkte Folge der Affäre rund um den ehemaligen Nationalbankpräsidenten Hildebrand. So sind für Bundesangestellte Eigengeschäfte mit Insiderwissen, wie zum Beispiel Devisengeschäfte für sich oder Dritte, künftig explizit verboten. Ebenfalls strenger geregelt wird die Annahme von Geschenken. Für Personen, die in Beschaffungs- oder Entscheidprozesse involviert sind, gilt künftig ein absolutes Geschenk-Annahmeverbot. Der Bundesrat hat den Staatsvertrag mit Deutschland zum Flugverkehr gut geheißen. Anfang Juli hatten Vertreter der Schweiz und Deutschlands die Flüge vom und zum Flughafen Zürich neu geregelt. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Flugzeuge am Morgen eine halbe Stunde früher über Deutschland fliegen, dagegen am Abend 3 Stunden früher über Schweizer Gebiet. Das neue System für Direktzahlungen in der Landwirtschaft hat eine erste Hürde genommen. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats hieß die Vorschläge des Bundesrats im Großen und Ganzen gut. Dieser will die Subventionen für die Landwirtschaft neu verteilen und weniger die Masse als die Qualität unterstützen. So soll die Hälfte der Direktzahlungen neu für Leistungen im Zusammenhang mit Umwelt, Landschaft und Tierwohl reserviert sein. In Syrien werden Kriegsverbrechen nicht nur von den Truppen von Präsident Assad, sondern auch von den Rebellen begangen. Zu diesem Schluss kommt ein heute veröffentlichter Bericht der unabhängigen Syrien-Kommission des UNO-Menschenrechtsrats. Inzwischen werden aus der syrischen Hauptstadt Damaskus neue Kämpfe gemeldet. Zuvor war vor einem Bürogebäude der syrischen Armee im Zentrum der Stadt eine Bombe explodiert. 3 Personen wurden dabei verletzt. Rebellen der sogenannten Freien Syrischen Armee bekannten sich zum Anschlag. Am Staatsfeiertag des Fürstentums Liechtenstein ruft Erbprinz Alois zu Reformen auf. Um die Wirtschaft voranzubringen, müsse sich Liechtenstein vermehrt für die Zuwanderung öffnen, erklärte der Thronfolger vor mehr als 2000 Festbesuchern in Vaduz. Gleichzeitig sollten alteingesessene Ausländer einfacher eingebürgert werden. Aber auch das Sozialsystem müsse reformiert werden, sagte der Erbprinz. Nötig sei eine stärkere Eigenverantwortung in den Bereichen Altersvorsorge, Pflege, Familienunterstützung und Gesundheitswesen. Europäische Banken haben in ihren Bilanzen immer mehr sogenannte faule Kredite. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers waren es im letzten Jahr Verbindlichkeiten von mehr als 1000 Milliarden Euro, deren Rückzahlungen ungewiss sind. Das seien fast 9% mehr als im Vorjahr. Besonders stark betroffen seien Banken in Spanien, Italien und Griechenland. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.512 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index unverändert bei 13.172 Punkten. Der Euro wird zu 1.20.13 gehandelt, der Dollar zu 97.79. Und das Wetter heute Abend und in der Nacht zunehmend gewitterhaft mit teils heftigen Gewittern. Morgen Donnerstag in den Ostalpen noch bis am Nachmittag einige Schauer, sonst zunehmend sonnig. Schwülwarm bei 24 bis 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle. In Tunesien nimmt die Armut zu und nährt damit Proteste gegen die Übergangsregierung.
Die Region von Sidi Bouzid und vom Hinterland fühlt sich nach wie vor benachteiligt. Große Projekte, die angekündigt worden sind, die sind nicht einmal in den Anfängen sichtbar.
Frage an Maghreb-Mitarbeiter Beat Staufer: Wie groß ist die Gefahr einer sozialen Explosion? Die Gefahr einer Implosion ist in Simbabwe riesig.
Our life is difficult, both we don't know if what.
Schwieriges Leben, kein Wasser, kein Essen, dafür Angst. Hoffnungsloser Alltag im Süden Afrikas. Dann die Eurokrise aus der Perspektive zweier Schweizer Ökonomen.
Ich glaube nicht daran, dass der Euroraum auseinanderbrechen würde.
Boris Zürcher und Rolf Weder.
Mit der momentanen Politik verschiebt man das Problem. Und in Zukunft wird das Problem meines Erachtens dadurch noch größer. Das ist das Grundproblem.
Und der Apfel, der süchtig macht. Auch wir kommen in unserer Serie über Smartphones nicht an ihm vorbei. Zuerst aber ins Bundeshaus bzw. zur Landwirtschaft. Kühe, Bergwiesen und Schweizer Milch, da geht's nicht nur um Idylle oder gefährliche Tiere, vor allem geht es um Milliarden von Franken. Jetzt will der Bundesrat die Subventionen für die Landwirtschaft neu verteilen und weniger die Masse als vielmehr die Qualität unterstützen. Die Bauern haben in den letzten Tagen massiv für ihre Interessen lobbyiert, aber sie sind trotz einiger Erfolge unzufrieden. Mehr dazu aus dem Bundeshaus von Pascal Krauthammer.
Die SVP sieht sich als einzig wahre Bauernpartei und hat es darum am konsequentesten gemacht. Kaum stand das Traktandum Agrarpolitik auf dem Programm der Wirtschaftskommission, wurde das Personal ausgewechselt. Kämpferische Landwirte besetzten fortan SVP-Plätze in der Wirtschaftskommission. Ein bäuerliches Powerplay, ganz legal, erklärt der Präsident der Wirtschaftskommission, CVP-Nationalrat Christoph Darbele.
Das darf man machen, also das passiert in verschiedenen Parteien, je nach Dossier.
Und in diesem Dossier ging es auch um so einiges, um 13,67 Milliarden Franken für die Landwirtschaft für die Jahre 2014 bis 2017. An diesem Topf wollen sich natürlich viele laben, und so war der Streit vorprogrammiert. Der Bundesrat beispielsweise wollte nur noch ausgebildete Landwirte subventionieren, solche mit einem Fähigkeitsausweis. Davon wollte eine Mehrheit in der Wirtschaftskommission aber nichts wissen. Quereinsteiger zum Beispiel in seinem Heimatkanton Wallis wolle man nicht verhindern, so WAG-Präsident Darbele.
In diesem Kanton Wallis, im Oberwallis insbesondere, gibt es gewisse Bezirke mit 80% der Betriebe, die keinen Nachfolger haben, und sie können nur dort froh sein, wenn Bauernsöhne oder Bauerntöchter noch Freude haben nach der Arbeit in der Lonsa-Werke, dass sie noch einfach Schwarznase betreuen und dass sie noch heuen im Sommer.
Geld, und zwar mehr Geld, soll es künftig für die Bergbauern geben, die sich an den steilen Hängen abrackern. Auch die Linken, die eine nachhaltige ökologische Landwirtschaft anstreben, unterstützten dies. Ein Erfolg für die Bergbauern, kein Sieg für die Bauernschaft, sei die angestrebte Agrarpolitik, moniert trotzdem Bauernverbandspräsident und SVP-Nationalrat Hans-Jörg Walter.
Ich vertrete die ganze Bauernschaft in der Schweiz, und es ist so, dass durch verschiedene Massnahmen wird es nach unseren Berechnungen des Schweizerischen Bauernverbandes zu Einkommenskürzungen kommen.
Vor allem im Bereich der Rinderhaltung, prophezeit Walter. Neu soll die finanzielle Unterstützung nämlich nicht mehr nach der Tierzahl, sondern nach der Grünlandfläche berechnet werden.
Das wird dazu führen, dass vor allem die Viehhaltung an Einkommen verlieren wird.
Was die Linke als Ökologisierung der Landwirtschaft preist, beschleunigt für die SVP lediglich das Bauernsterben. Die Produktion werde abnehmen und die Abhängigkeit vom Ausland zunehmen, kritisiert Landwirt, Rinderzüchter und SVP-Nationalrat Andreas Ebi. Aus diesen Gründen hat seine Partei in der Schlussabstimmung die Agrarpolitik 2014-17 mehrheitlich abgelehnt. WAG-Präsident Darbele kommentiert dies spitz.
Ja, die SVP vertritt eine Haltung, also wir müssen das respektieren. Sie lehnen das Gesetz ab, aber sie wollen gleich das Geld.
Im Parlament will die SVP nochmals ihre Vorstellungen einer guten Agrarpolitik einbringen. Schon jetzt aber könnten die Bauern durchaus zufrieden sein. Gestärkt würden immerhin schon jetzt die Berggebiete und die Alpwirtschaft.
In Tunesien macht sich Unmut breit. Schon letzte Woche gab es Demonstrationen, diese Woche begann wieder mit Protesten und mit einem regionalen Generalstreik. Einerseits gegen eine Islamisierung des Landes, aber auch gegen die Passivität in der wirtschaftlichen Not, die Armut nimmt zu. Die Übergangsregierung unter der gemäßigten islamistischen Ennahda-Partei steht unter Druck der Konservativen, die möglichst viel Einfluss der Religion auf die Politik wollen. Und jetzt nimmt der Druck der Straße zu. Am Montag haben Tausende von Frauen in Tunis demonstriert. Sie sehen die Gleichheit in der Verfassung in Gefahr. Ich fragte unseren Maghreb-Mitarbeiter Beat Staufer, was konkret treibt die Frauen auf die Straße?
Der äußere Anlass war eine neue Verfassungsbestimmung, in der es um die Rolle der Frauen geht. Und dort war die Rede davon, dass die Frauen die Ergänzung zu den Männern seien, dass sie eine ergänzende Funktion hätten und vor allem eine wichtige Funktion in der Familie. Und dieser Verfassungsartikel widerspricht in einem gewissen Sinn dem Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz, wie er in der Präambel der Verfassung festgehalten ist. Hintergründig befürchten diese Frauen aber eine zunehmende Islamisierung der tunesischen Gesellschaft, die von Ennahda und anderen islamokonservativen Gruppen ausgeht.
Das sind ja nicht nur die Frauen, die das befürchten, so eine Islamisierung. Wie berechtigt ist diese Angst?
Diese Angst ist ein Stück weit auf jeden Fall berechtigt. Man kann in Tunesien feststellen, dass diese konservativen Kreise, zu der eben Ennahda gehört und weitere Gruppierungen, dass die versuchen jetzt in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, in der Schule, im kulturellen, künstlerischen Bereich, in anderen Bereichen, am Strand beispielsweise, an den Stränden, islamische Normen oder das, als was sie für islamische Normen halten, gegenüber Frauen durchzusetzen.
Diese Demonstration, die ich erwähnt habe, das war in Tunis, in der Hauptstadt. Gestern nun gab es dort, wo die Revolution Ende 2010 begann, einen Generalstreik in der Region gegen diese regierende Ennahda-Partei. Was werfen die Menschen der Partei vor?
Die Menschen in Sidi Bouzid werfen Ennahda Unfähigkeit vor. Man muss wissen, dass Ennahda in allen Regionen des Landes und fast in allen Städten Ennahda-Gouverneure, Ennahda-Bürgermeister eingesetzt hat und auch in der staatlichen Verwaltung an fast allen strategisch entscheidenden Stellen Mitglieder von Ennahda platziert hat. Insofern liegt die Verantwortung für Probleme, die sich jetzt aktuell stellen, bei diesen Ennahda-Funktionären. Und ganz konkret geht es den Menschen in Sidi Bouzid um die Lebensverhältnisse, die schwieriger geworden sind, um ungelöste Probleme, zum Beispiel Wasserversorgung, Stromversorgung, die nicht funktioniert, Löhne, die nicht ausbezahlt worden sind. Es geht um diese Dinge. Generell fühlt sich die Region von Sidi Bouzid und vom Hinterland fühlt sich nach wie vor benachteiligt. Große Projekte, die angekündigt worden sind, die sind noch nicht realisiert worden oder nicht einmal in den Anfängen sichtbar. Das sind eigentlich die wichtigsten Vorwürfe.
Und ist das tatsächlich die Schuld der Ennahda-Partei? Sind diese Vorwürfe berechtigt?
Die Vorwürfe sind teilweise auf jeden Fall berechtigt. Die neuen verantwortlichen Gouverneure und Bürgermeister haben oftmals zu wenig Erfahrung, um ihr Amt auszufüllen, und sie folgen oftmals einer Logik der Machtsicherung und nicht einer pragmatischen Regierungspolitik, die in erster Linie mal die anstehenden Probleme lösen will.
Diese Proteste, die es jetzt gibt, sind die strikt organisiert von der Opposition oder wer steht da dahinter?
Ich glaube, im Fall von Sidi Bouzid ist es wirklich ein Bürgerprotest, der von unten kommt. Ich habe mit Leuten telefonieren können in Sidi Bouzid, die haben mir gesagt, das ist wirklich seine Wut da, die Leute sind sehr, sehr unzufrieden, sie sind ungehalten über das langsame Tempo, über die Versprechen, die nicht eingehalten worden sind. Selbstverständlich hat es auch Organisationen, die Ennahda bekämpfen wollen, die bereits auf die nächsten Wahlen schauen, die linken Parteien, Gewerkschaften, die machen eine Front gegen Ennahda, aber ich glaube, dies einfach diesen Parteien in die Schuhe zu schieben, die Unruhen, die zum Teil gewalttätigen Unruhen, das wäre zu kurz gegriffen.
Diese Wut kombiniert mit zunehmender Armut treibt die Menschen also auf die Straße. So hatte damals ja alles begonnen, auch Ende 2010. Könnten sich da wieder größere Unruhen breit machen in Tunesien?
Ich glaube nicht, dass in den kommenden Wochen und Monaten wirklich größere Unruhen oder gar eine neue Revolution zu erwarten ist. Die von Ennahda dominierte Übergangsregierung wäre aber sehr gut beraten, wenn sie jetzt diese wichtigen Alltagsprobleme der Menschen anpacken würde, anstatt eine von Ideologie geleitete Politik zu betreiben. Ganz konkret hat Ennahda kürzlich vor wenigen Tagen einen Gala-Empfang organisiert in einem Vorort von Tunis, in einem Fünf-Stern-Hotel. Da waren über 1000 Leute geladen. Gleichzeitig sind im Hinterland Zehntausende von Menschen ohne Wasser, ohne Strom, haben kein Einkommen, leben in einer äußerst prekären Lage. Das sticht in die Augen. Und ich denke, wenn diese Probleme nicht angepackt werden, dann wird die von Ennahda dominierte Regierung größte Schwierigkeiten bekommen.
Informationen und Einschätzungen von Maghreb-Mitarbeiter Bert Staufer. Simbabwe steht am Scheideweg, das meinen Politologen. Nächstes Jahr soll es Wahlen geben, das hat Robert Mugabe angekündigt. Er ist ja seit über 30 Jahren an der Macht. Doch der einstige Hoffnungsträger des Kontinents hat das Land in eine politische und wirtschaftliche Krise geführt. Oppositionelle werden unterdrückt, häufig auch gefoltert. Freie Medien gibt es nicht mehr und ausländische Journalisten werden nur selten ins Land gelassen. Dagmar Wittek ist eine Ausnahme. Sie durfte umherreisen und hat uns diese Reportage mitgebracht.
Clayton Mupfawa lebt in Mashonaland East, mitten in der ZANU-PF-Hochburg. Also dort, wo Präsident Mugabe die meisten Anhänger hat. Mupfawa lebt gefährlich, denn er ist Parteimitglied bei der MDC, der Bewegung für demokratischen Wandel, der früheren Oppositionspartei.
This is my old house. It's completely destroyed and then
Das hier ist mein altes Haus, komplett zerstört. Das hier war mein Schlafzimmer, das meine Küche. Im Juni 2008, während der Stichwahl für den Präsidenten, kamen ZANU-PF-Unterstützer und machten alles kaputt. Sie töteten auch mein Vieh und meine Hühner. Trotzdem ist er geblieben, hat eine neue Rundhütte gebaut und seine Parteiarbeit und den Kampf für mehr Demokratie und Freiheit intensiviert. Aber wir leben in ständiger Angst. Vor zwei Tagen haben Anhänger von Mugabes ZANU-PF das Haus meines stellvertretenden Vorsitzenden abgefackelt. Man kann seine Meinung nicht frei äußern und sich auch nicht sorglos von einem Ort zum anderen bewegen. Begonnen hat Simbabwes Krise 1999, als Präsident Mugabes Thron wackelte, er aber an der Macht bleiben wollte und somit in einem Ablenkungsmanöver brutale Landreformen durchführte. Über 4000 weiße Farmer, die für die kommerzielle Landwirtschaft des Agrarstaates und somit den wirtschaftlichen Erfolg des Landes verantwortlich waren, wurden von ihren Farmen vertrieben. Sie mussten Platz machen für schwarze Farmer, wie Otilie Bandama. Wir besaßen kein Land, also hat die Regierung uns hier angesiedelt. Aber hier geht es uns auch nicht besser als vorher. Wir haben nichts, kein Vieh, keine Ziegen. Das Feld bestellen können wir auch nicht, weil wir keine Pflüge haben. Mein Mann hat keinen Job. Wo sollen wir Geld herbekommen, um unsere Kinder zur Schule zu schicken? Otilie Bandama lebt mit ihren 5 Kindern in einer selbstgebauten Rundhütte aus Lehm und Gras. Um sie herum nichts als dichtes Gestrüpp. Es ist so trocken, dass der Lehmboden tiefe Risse hat. Mais, Weizen und Gemüse können hier nicht angebaut werden, nicht mal für den Eigenbedarf. Sie sind abhängig von Lebensmittelhilfe. Wider aller Regierungsversprechen herrschen auf den einst florierenden Farmen von Simbabwe Hunger und Armut. Fast 200.000 Kinder in Simbabwe gehen laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF nicht zur Schule. 3,3 Millionen Kinder leben jenseits der Armutsgrenze und ein Drittel aller Mädchen und Jungen sind, so UNICEF, unterernährt. Hier zu überleben ist hart, erzählt die 42-jährige Lina Mandaru.
Our life is difficult, both we don't know if what.
Wir haben kein Wasser. Wir müssen 7 Kilometer bis zum nächsten Bohrloch laufen, um Wasser zu holen. Die Regierung hatte uns Brunnen versprochen. Jetzt sind wir seit 11 Jahren hier und haben immer noch nur ein Bohrloch für 4 Dörfer mit jeweils über 70 Leuten. Ein Brunnen für 300 Menschen. Wir haben uns beschwert, aber die Regierung sagt immer nur, sie würden kommen. Wir haben keine Ahnung, wann das je geschehen wird. Ohne finanzielle Unterstützung und ohne Werkzeuge, Maschinen und Bewässerungsanlagen können sie nicht einmal genug zum Überleben produzieren. In ganz Simbabwe gibt es heute nur noch etwa 300 Farmer, die kommerziell produzieren. Die Folge der Landreformen unter anderem galoppierende Inflation und 95% Arbeitslosigkeit. Das Land droht zu implodieren, jammert der Präsident der Farmergewerkschaft Charles Tufts. Es ist eine Schande. Unser Land und unsere Wirtschaft brechen zusammen. Wir stehen kurz vor einer Hungersnot, die Millionen betrifft. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich mache mir große Sorgen. Um aus dem Schlamassel rauszukommen, bräuchten wir eine starke und durchgreifende Führung. Und die sehe ich nirgendwo. Nach mehreren Wahlniederlagen der letzten 10 Jahre, die Mugabe allesamt nicht akzeptieren wollte, zwang ihn die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika vor 3 Jahren in eine Koalitionsregierung mit seinem früheren Opponenten Morgan Tsvangirai von der MDC, der Bewegung für demokratischen Wandel. Aber, so Katrin Meissner von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Simbabwes Hauptstadt Harare,
die Bürokratie ist nach wie vor vollkommen auf ZANU-PF-Seite. Das heißt, man ist zwar Minister, aber das Ministerium, da hat man wenig Einfluss. Das ist natürlich absurd.
Die Koalitionsregierung sei nicht viel mehr als ein Feigenblatt, sagt der Oppositionelle Lawumor Maduku. Die MDC denkt, dass sie bei den nächsten Wahlen gewinnen und Tsvangirai der nächste Präsident sein wird. Insofern schauen sie sich jetzt in der Koalitionsregierung so viel wie möglich von Mugabe ab, um dann selber den nächsten Diktator zu stellen. Die gießen alten Wein in neue Flaschen. Im nächsten Jahr soll es Wahlen geben. Im Volk herrscht Angst. Auch Clayton Mupfawa blickt nervös in Simbabwes Zukunft. Die ZANU-PF kennt nur eine Methode im Wahlkampf und die ist, Wählerstimmen durch Einschüchterung, Mord und Totschlag zu gewinnen. Insofern steht uns vielleicht eine neue Welle der Gewalt bevor.
Mit diesem Beitrag aus Simbabwe von Dagmar Wittek ist es 19.24 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit einem Schweizer Blick auf die Eurokrise, undurchsichtigem im deutschen Feuilleton und Smart Smarter iPhone. Unsere Serie führt uns nach New York City. Der schwache Euro ist immer wieder mal Thema für Klagen der Industrie und des Gewerbes in der Schweiz. Doch eigentlich ist das Land bislang erstaunlich gut durch die Eurokrise gekommen. Trotzdem wird auch hierzulande Konsequenzen haben, was in der EU geschieht. Oliver Washington.
Der akuteste Brennpunkt ist Griechenland, auch für die Schweiz.
Was würde ein Austritt Griechenlands aus dem Euro bedeuten? Boris Zürcher vom Basler Wirtschaftsforschungsbüro BAG Basel sagt, die Schweiz könnte einen solchen Grexit verkraften. Das Wirtschaftswachstum wäre 2013 etwas geringer, aber bereits im Jahr darauf würde sich die Wirtschaft wieder erholen.
Ganz anders sieht es dann natürlich aus, wenn es effektiv zu einem Zusammenbruch kommen würde und die sogenannten Gypsy-Staaten, also Griechenland, Portugal, Italien, Spanien und Irland allenfalls, austreten würden. Dann müsste man natürlich mit ganz, ganz gewaltigen Verwerfungen rechnen, auch für die Schweiz.
Das heißt, Rückgang des Exports und auch des Konsums in der Schweiz und mehr Arbeitslosigkeit. Das Bruttoinlandprodukt würde während 2-3 Jahren massiv schrumpfen.
Das wäre dann so umfassend, dieser Einbruch, dass wahrscheinlich die Politik hier nicht in der Lage wäre, sinnvoll Gegensteuer zu geben.
Doch Boris Zürcher glaubt nicht, dass es die EU so weit kommen lässt. Am letzten Gipfel zeigte sich die EU offen für eine sogenannte Bankenunion, eine zentralisierte Bankenaufsicht. Das sei ein wichtiges politisches Signal. Deshalb sagt Boris Zürcher auf die zentrale Frage nach der Zukunft des Euro:
Ich bin etwas zuversichtlicher als vielleicht noch vor einem halben Jahr. Ich glaube tatsächlich, die letzten Beschlüsse, die da an den EU-Krisengipfeln getroffen wurden, haben etwas gebracht. Ich glaube nicht daran, dass der Euroraum auseinanderbrechen würde.
Ganz anders die Einschätzung von Rolf Weder. Er ist Professor an der Uni Basel mit den Spezialgebieten Außenwirtschaft und europäische Integration und sagt:
Mit der momentanen Politik verschiebt man das Problem. Und in Zukunft wird das Problem meines Erachtens dadurch noch größer. Das ist das Grundproblem.
Konkret kritisiert Weder die gegenwärtige Politik der EU, den Euro um jeden Preis zu retten.
Momentan versucht man eigentlich mit relativ viel neuem Geld, mit einer Art Feuerwehr, überall die Feuer zu löschen und kümmert sich im Moment eigentlich nicht allzu stark um die langfristigen Probleme. Und man hofft dann, wenn man einfach genug Geld investiert, dass das Feuer dann erlischt.
Nur daran zweifelt Rolf Weder, denn jemand müsse irgendwann mal die Euro-Rettungsmilliarden bezahlen. Am einfachsten wäre es, den neuen Schuldenberg mittels Inflation zu tilgen. Nur spreche darüber niemand. Dies aus gutem Grund.
So kann man eigentlich, ich würde mal sagen, die Fehler der Politik, was die Verschuldung der einzelnen Länder anbelangt, kann man eigentlich auf die breite Masse innerhalb der EU verteilen. Ob das die Bürger und Bürgerinnen wirklich wollen, bezweifle ich sehr.
Und auch die längerfristige Subventionierung der ärmeren Euroländer durch die reicheren Euroländer sei politisch nicht durchsetzbar.
Jetzt kann man sagen, innerhalb von Ländern hat man das zum Teil auch. Ich meine, in der Schweiz gibt es auch einen Transfer zwischen den Kantonen. Aber da fehlt meines Erachtens in der EU wirklich die Überzeugung der verschiedenen Völker, dass ein Volk permanent ein anderes mit Transfers unterstützt.
Europa komme nur aus der Krise, wenn man die Währungsunion völlig überdenke, die Eurozone in 3-4 Regionen unterteile oder die nationalen Währungen wieder einführe. Und das sei logischerweise auch für die Schweiz besser. Die EU aber will den Euro nicht fallen lassen, im Gegenteil, man will zusammenrücken. Wenn das deutsche Bundesverfassungsgericht zustimmt, wird Brüssel in Zukunft mehr mitreden können bei den nationalen Budgets. Auch das dürfte Auswirkungen auf die Schweiz haben, betont Weder.
Ein solches Korsett hat oft zur Folge, dass die Dynamik nicht mehr so groß ist. Das Wirtschaftswachstum, die Dynamik, ist in einem solchen Raum in der Regel tiefer und da leidet natürlich auch die Schweiz darunter.
Der Druck auf den Schweizer Franken werde weiterhin stark bleiben, mit absehbaren Folgen. Nur mit tieferen Löhnen werden die Exportunternehmen wirtschaftlich bestehen können, so Weder. Und auch der optimistischere Boris Zürcher vom Basler Wirtschaftsbüro BAG Basel glaubt, dass die Schweizer Wirtschaft noch stark unter der Krise leiden wird. Das heißt zunächst einmal die zu erwartende Inflation, die Milliarden von Sparguthaben vernichten werde, und die Schweizer Wirtschaft werde allgemein wirtschaftspolitisch stärker exponiert sein.
Dann kommt es zur Situation, wo man so einen Ausreißer hat, einen Klassenbesten hier, umgeben von notleidenden Staaten. Und da wird natürlich sicher auch die Neiddebatte eine Rolle spielen. Also man wird natürlich diesen Stärkeren auch zur Kasse beten wollen.
Nein, die Schweiz steht nicht außerhalb der Euro-Krise. Ob mit oder ohne Euro-Rettung, sie ist im Sog der Folgen voll mit drin.
Jedes Jahr bricht in den Feuilletonspalten der deutschen Zeitungen irgendein größerer Krieg aus, meist im Sommer. Das wird auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. Noch sei er nicht voll ausgebrochen, aber das könnte noch kommen, beobachtet Kaspar Selg in Berlin. Die Bombe sei gelegt vom Feuilleton der Welt. Die Lunte brenne, die Ladung dürfte in den nächsten Tagen hochgehen. Und zwar im Feuilleton der FAZ und der Süddeutschen Zeitung.
Nächste Woche erscheint wieder einmal ein Kriminalroman eines schwedischen Autors. Der Sturm heißt er. Und er spielt auch in Schonen, gleich wie die Wallander-Krimis von Henning Mankell. Er stammt aber von Per Johansson. Und er handelt, so lesen wir im Feuilleton der Welt, von einem berühmten deutschen Chefredaktor. Christian Meyer heißt der. Er wird im Buch irgendwann zerstückelt und von Dachsen zerfressen in idyllischer schwedischer Hügellandschaft aufgefunden. Es stelle sich im Verlauf des Romans heraus, so schreibt die Welt, dass dieser Christian Meyer, als er noch nicht zerstückelt und zerfressen war, eine schlimme Person gewesen sein musste. Gefürchtet von seinen Mitarbeitern, grausam und gleichzeitig erfolgreich, einer, der seine Anschauungen ständig gewechselt habe, der in Chatforen Kontakt zu sehr jungen Frauen gesucht habe, schlimm. Vor allem aber wird Christian Meyers journalistische Arbeit in dem Buch detailliert beschrieben. Und hier setzt der Rezensent, der uns das alles im Feuilleton der Welt beschreibt, an. Die ganzen Themen, die das Buchopfer Christian Meyer als Journalist bearbeitet hat, seien in Tat und Wahrheit die Themen- und Artikelserien des FAZ-Herausgebers und Feuilleton-Chefs Frank Schirmacher. Ein Schlüsselroman, vermutet der Autor der Welt und fragt sich, wenn mit dem so unappetitlich beschriebenen Romanopfer offenbar Schirmacher gemeint ist, wer ist dann der Autor des Buches? Per Johansson. Und er findet heraus, dass es weder den gibt, noch die angebliche Übersetzerin aus dem Schwedischen. Alles Erfindungen. Das gibt mittlerweile auch der S. Fischer Verlag zu, der diesen Sturm nächste Woche sozusagen loslässt. Das sei ein Pseudonym. Dass man da sogar noch ein Autorenfoto eines nicht existierenden Verfassers ins Buch gedruckt habe, sei vielleicht etwas zu weit gegangen, grämt sich der renommierte Verlag nachträglich. Wer also schrieb das Ganze, fragt der Autor des Weltfeuilletons, selber auch ein Mann, der früher unter Schirmacher bei der FAZ gearbeitet hat. Und er glaubt, auch dort die Antwort gefunden zu haben, nämlich bei einem der Redaktoren, welche nach einem großen Krach mit Schirmacher das Weite gesucht hatte. Weit wie Bayern. Bei der Süddeutschen leitet Thomas Steinfeld heute das Feuilleton. Steinfelds Steckenpferde tauchen im Roman regelmäßig auf, argwöhnt der Autor des Artikels in der Welt. Etwa detaillierteste Kenntnisse über Bob Dylan. Oder er verweist auf den eigenartigen Umstand, dass ausgerechnet Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk den Krimi auf dem Umschlag ausdrücklich empfiehlt. Ein Türke obendrein, der das Buch weder auf Deutsch noch auf Schwedisch gelesen haben könne. Pamuk sei aber ein guter Freund und Geschäftspartner von Steinfeld. Das sind alles keine Beweise, sondern Schlüsse und allenfalls Unterstellungen. Steinfeld, der als angeblicher Autor entlarvte, hat dazu bisher nicht Stellung genommen. Und das vermeintliche Opfer der literarischen Abrechnung, Frank Schirmacher, lässt die Weltredaktion nur lakonisch wissen, er lese keine schwedischen Kriminalromane. Es ist völlig unverständlich und auch völlig offen, was ein Feuilleton-Chef der Süddeutschen dazu gebracht haben könnte, einen Berufskollegen Jahre nach einem Streit in monatelanger Schriftstellerei zu verunglimpfen und schließlich grausam zu Tode zu schreiben, unter einem Pseudonym, von dem er ja wissen musste, dass es schnell auffliegen wird. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Vielleicht war es ganz anders. Eines steht jedenfalls fest. Die Geschichte hat das Zeug zu einem Feuilleton-Füller über Wochen. Die ganz Großen, die Sumo-Ringer des deutschen Feuilletons, sind da persönlich herausgefordert und machen sich bereit. Und es geht wie immer im Sumo um die Frage, wer stößt jetzt wen um?
Kaspar Selg. Vom Abbau des Rohstoffs bis zur Entsorgung alter Geräte begleiten wir in unserer Serie das Smartphone rund um die Welt. Dieses kleine Wunderding, von dem viele glauben, nicht mehr darauf verzichten zu können. Gestern waren wir in China, wo junge Menschen wie Lei die Hälfte aller Mobiltelefone produzieren. Millionen Smartphones verkauften sämtliche Anbieter zusammen im letzten Jahr. Heute führen uns die globalen Spuren des Smartphones in die USA. Dort wurde das iPhone erfunden und 2007 lanciert. Erst dieses Mobiltelefon verhalf dem Smartphone zum Siegeszug um die Welt.
Die USA gelten als Innovationssupermacht und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sie das auch in einer globalisierten Welt bleiben werden. Bert Soltermann war für uns in New York City unterwegs.
Ein eleganter gläserner Würfel steht in der Mitte von Manhattan, umgeben von Luxushotels und Luxusgeschäften, gleich neben dem Central Park. Der Würfel ist ca. 10 Meter hoch. Oben hängt ein weiß leuchtender, angebissener Apfel, das Logo von Apple. Der Konzern betreibt hier seinen Vorzeigeeinkaufsladen. Menschen stehen vor dem Würfel, knipsen Fotos, so wie diese Dame.
We like Apple.
Sie liebe Apple, sagt sie fröhlich auf die Frage, warum sie den Glaswürfel fotografiere. Andere knipsen ebenfalls Bilder, oft mit dem iPhone, und sie kommen aus allen Herren Länder. Das Geschäft sei sehr speziell und schön, sagt ein Portugiese.
Es ist ein wahres Symbol, d'être à New York et de voir Apple.
Apple müsse man in Big Apple doch gesehen haben, kalauert ein Franzose. Einzig ein Holländer äußert sich kritisch. Apple sei mal eine coole Computerfirma gewesen, nun sei sie Mainstream und dick im Geschäft.
Apple it was a very cool brand of computers. It went very mainstream, big top locations and top of the bill corporate business.
Dick im Geschäft allerdings. Apple ist die profitabelste Technologiefirma der Welt. Umsatz allein im letzten Jahr 108 Milliarden Dollar. Gewinn 26 Milliarden. Das sind 400.000 Dollar pro Angestellter, mehr als bei Goldman Sachs oder ExxonMobil. Das iPhone ist das wichtigste Produkt des Konzerns. Die Kundschaft steht Schlange vor dem Glaswürfel. In Gruppen geht's rein. Eine Wendeltreppe aus Plexiglas führt in den Untergrund. In einer riesigen Halle stehen 40 Tische, darum herum viele junge Angestellte in blauen T-Shirts und noch mehr Kundschaft, die entzückt die Geräte betastet. Einige U-Bahn-Stationen südlich, in einem Bürogebäude der renommierten Stern Business School, die zur New York University gehört. Professorin Melissa Schilling sitzt im Büro am Schreibtisch und vor ihr liegt ein iPhone.
I have an iPhone. It's actually my best friend.
Ja, auch sie habe ein iPhone, sagt sie und bezeichnet es gar als ihren besten Freund. Dabei hatte die Expertin für Innovation und Technologie lange Zeit gar kein Smartphone. Doch dann habe ihr jemand ein iPhone ausgeliehen.
And it's like crack, it's so aesthetically appealing and fun to use, so I got one.
Wie Crack sei es gewesen, wie eine Droge. Sie sei süchtig geworden, habe sich selbst eines kaufen müssen.
And then it has all these features on it that I subsequently found indispensable.
Das iPhone habe ein Navigationssystem, es messe die Zeit beim Rennen, es versende E-Mails und SMS. Heute könnte sie sich ein Leben ohne iPhone nicht mehr vorstellen.
I would be completely lost without it.
Es gäbe kaum ein Produkt wie das iPhone mit so vielen Innovationen, sagt Melissa Schilling. Das iPhone sei einerseits eine technische Innovation, zum Beispiel die einfache Steuerung über den Bildschirm. Zugleich bietet das iPhone neuartige Dienstleistungen an, wie die Apps, die kleinen Anwenderprogramme.
So all different kinds of innovations.
Das iPhone kombiniere diese Formen der Innovation. Dass das iPhone in den USA entwickelt wurde, ist für Melissa Schilling keine Überraschung. Es belege, dass die USA nach wie vor führend sind, wenn es um Innovation geht.
If you look at patent applications right now, the Asians are probably dominating the rate of patent applications. But if you look at the impact of innovations in the world,
klar, es gäbe asiatische Länder, die die USA in Bezug auf Patentanmeldungen inzwischen schlagen würden. Aber wenn man um die Welt reise, dann sehe man, dass viele der am meisten bewunderten Innovationen nach wie vor aus den USA kämen. Melissa Schilling führt die führende Rolle der USA auf den starken Kapitalismus zurück, der Innovationen reich belohnt. Es gibt Anreize, kreativ zu sein. Das hat auch mit dem Individualismus zu tun, der in den USA großgeschrieben wird und der unkonventionelles Denken fördert. Schließlich ist laut der Innovationsexpertin auch die Kultur wichtig, die Eigenart, dass viele Firmen in den USA die Leistung der Angestellten höher werten als akademische Titel oder die Berufserfahrung. Die USA als das Hirn der Welt. In vielen Bereichen wie der Medizinaltechnik, der Energie- und Informationstechnologie trifft dies zu und natürlich auch in der Telekommunikation. Trotzdem hat die OECD kürzlich gewarnt, dass die USA ihre Spitzenposition verlieren könnten. Sie müssten mehr öffentliche Gelder in Forschung und Entwicklung sowie in die Ausbildung der Menschen investieren. Die Warnung der OECD sei gerechtfertigt, glaubt Schilling. Doch Grund zur Panik bestehe keine.
I do think that other countries are catching up. That doesn't mean that they're going to pull ahead.
Wenn andere Länder aufholten, heiße das nicht, dass sie die USA überholten. Für Länder, die stark zurückliegen, sei es einfacher, große Fortschritte zu machen. Apple ist ein globaler Konzern. Er lässt die iPhones in China zusammensetzen mit Komponenten aus Japan und Korea. Mobiltelefone eignen sich besonders für diese globale Produktionskette. Sie sind leicht und deshalb günstiger zu transportieren als Maschinen oder Autos. Die Innovationskraft von Apple werde dadurch nicht beeinträchtigt, glaubt Melissa Schilling von der Stern Business School. Gefahr droht Apple eher von den Konkurrenten. Weltweit versuchen sie, die Geräte von Apple zu imitieren. Apple, das steht fest, startet durch und hängt sogar den bisherigen Branchenprimus Microsoft ab. Der ist verunsichert und versucht nun sogar, die Apple-Läden zu kopieren. Ein aussichtsloses Unterfangen, sagt Melissa Schilling.
It's very dubious that they'll be able to replicate this magical customer experience.
Die Läden seien ein wichtiger Teil vom Image und vom Erfolg Apples. Zurück zum Apple-Glaswürfel. Die Leute treten mit leuchtenden Augen wieder aus dem Würfel in die grelle Sonne hinaus. Wie war's?
It was very nice, crowded, extremely crowded.
Toll sei es gewesen, wenn auch etwas vollgestopft mit Leuten, sagt eine Amerikanerin. Ein Chinese ist begeistert.
It's amazing. That's the only one stone like that.
Es gäbe schlicht kein schöneres Apple-Geschäft als dieses hier. Nur einige Meter vom Apple-Würfel entfernt bietet ein Mann an einem Stand Mobiltelefone feil. iPhones zu extrem tiefen Preisen.
We don't have nothing to do with anybody else, we just do what we gotta do.
Der Mann will nichts sagen zu seinem Geschäftsmodell und wehrt die neugierigen Fragen des Reporters ab. Wo Innovation ist, lässt die Imitation nicht lange auf sich warten.
Beat Soltermann aus Manhattan. Morgen folgen wir dem Smartphone nach Afrika, wo es zum wichtigsten Werkzeug vieler Bauern geworden ist. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit Tobias Gasser, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.